Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist jemand, der zumindest unter den Regensburger Zahnis sehr bekannt ist, und zwar Dr. Nikolas Goldmann. Während seiner dreijährigen kieferorthopädischen Weiterbildung am Uniklinikum Regensburg war er unter uns Studierenden immer als sehr fairer und gut gelaunter Kursleiter bekannt. Genau deswegen habe ich ihn mir heute auch in den Podcast geholt. Ich glaube nämlich, dass er genau der Richtige ist, um uns in der heutigen allerersten kieferorthopädischen Folge mal zu erklären, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es denn eigentlich gibt, sich Richtung der Kieferorthopädie weiterzubilden. Davon abgesehen lernen wir ihn auch mal persönlich kennen und erfahren, warum es ihn nach seiner anstehenden Facharztprüfung zukünftig in die Praxis zieht. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Fühl mich geehrt.
Sehr schön. Ja, du hast ja jetzt erst am Freitag deinen letzten Tag deiner dreijährigen Weiterbildungszeit bei uns in der Klinik beendet. Wie fühlt sich das an?
Ja, also so ein bisschen gemischte Gefühle natürlich. Also zum einen vermisst man die Kollegen, die Studenten und das ganze Umfeld der Klinik. Aber zum anderen freue ich mich jetzt auch ehrlich gesagt, und das ist ja ganz neu, das Gefühl, dass man sich so ein bisschen aufs Lernen freut, aber auf den heimischen Schreibtisch und da jetzt mal dieses ganze Wissen wieder mal up to date, weil vor 3 Jahren, was man da gelernt hat, weiß man vielleicht nicht mehr so ganz, und das wieder auf den Schirm zu bringen.
Ja, du stehst kurz vor deiner, sagt man, Facharztprüfung oder Fachgespräch?
Ja, das ist ein Fachgespräch, genau.
Okay, wie läuft da die Vorbereitung? Ist das extrem viel? Ist das so examensvergleichbar oder eher entspannt?
Ja, das ist also tatsächlich sehr umfangreich. Aktuell sind es bei mir 6 Leitsordner, die vollgepackt, also dicke Leitsordner, die vollgepackt sind mit Skripten und Paper, die man von ganz vielen Dozenten, man hat ja im Schnitt ungefähr 1 bis 2 Mal im Monat dieses Curriculumswochenende an den bayerischen Standorten.
Mhm, genau, kommen wir später auch noch drauf, ja.
Genau, und dort muss man sich dieses ganze Wissen eben nochmal aneignen. Dabei geht es ja auch darum, dass quasi ganz viele Dozenten etwas über Kieferorthopädie, dann aber auch fachspezifisch Jura und ganz viele andere Themen erklären und von verschiedenen Standpunkten aus beleuchten, und man muss sich das alles irgendwie zusammenlegen, sodass man seinen eigenen Weg findet.
Okay. Ist es wirklich nur ein Gespräch oder gibt es auch einen schriftlichen Teil?
Also es gibt insofern einen schriftlichen Teil, als dass man einen Fall auswertet. Das bekommen dann die im Gespräch, also das ist quasi die erste Stunde, ne? man wertet da einen kieferorthopädischen Fall aus, muss dann sich auch zur Therapie, also so wie man es halt vom Studium kennt, FRS durchzeichnen, Modellanalyse, aber auch die kompletten Feinheiten der Therapie und der Retention werden da abgefragt, und insofern ist es ein Fachgespräch vor 4 Kollegen, wobei einer meistens ein Hochschulprofessor ist und die anderen dann können auch eben Prüfer aus der Praxis sein, und das ist schon sehr fordernd, ne, weil man sich auch nicht blamieren möchte.
Wie hoch sind da die Durchfallquoten eigentlich so?
Die halten sich im Rahmen, weil man sich nicht blamieren möchte. Ne? Also man bereitet sich da sehr lange und sehr intensiv darauf vor. Das ist vielleicht nicht so wie im Examen, wo, wenn man quasi schon so ein gutes Grundkenntnis hat, man da irgendwie besteht, sondern man muss da sehr speziell in alle Verzweigungen einsteigen können. Wenn man das kann, dann funktioniert das sehr gut. Dann ist auch die Durchfallquote, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht. Aber es fallen also wenig Kollegen durch, aber es gibt's. Ne? Also man kann da auch durchfallen.
Okay, ja, wollen wir es mal nicht prophezeien. Genau. Gehen wir mal nochmal zurück. Also du hast ja, ich hatte dich im 7. Semester auch als Kursleiter. Das war ein sehr netter Kurs. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir gleich zum Anfang den Dom biegen mussten, den Regensburger Dom und die steinerne Brücke. Und das war dann so, glaube ich, der erste Kontakt zu dem praktischen Teil, so zur Kieferorthopädie. Und da hat man dann schon gemerkt, dass da viel gejammert wird und auch viel gehatet wird auf dieses Fach. Aber im Endeffekt, jetzt, wo es aufs Ende des Studiums hingeht, habe ich so das Gefühl, dass es sehr viele machen wollen. Und da ergibt sich so die Frage, wieso wird es im Studium oftmals gehasst, dieses Fach, und dann wollen es doch alle machen?
Ja, also diese spezielle Dom und die steinerne Brücke, die musste ich ja auch im Studium machen. Ich kann mich noch sehr gut an diesen Tag erinnern oder an diesen Tage mit den kaputten Fingern und alles, was dazugehört. Die Antwort auf die Frage, warum es so viel machen wollen in Kieferorthopädie, ist, glaube ich, dass man erst mit einer gewissen Zeit versteht, wie breit dieses Fach eigentlich aufgestellt ist, dass es nicht nur darum geht, dass man interdisziplinär mit ganz vielen Abteilungen zusammenarbeitet, also ich denke an die Mund-Gesicht-Chirurgie, Prothetik und Kons natürlich, sondern auch, dass man sich ein enormes Spektrum aneignen kann und muss, ne, um dieses Fach spezifisch zu verstehen. Und deswegen ist es so, dass das auch übrigens meine persönliche Antwort ist, warum Kieferorthopädie für mich so wichtig ist, weil ich natürlich gemerkt habe, dass die Frage nach dem Warum also viel mehr im Vordergrund steht als bei der Mund-Gesicht-Chirurgie, Zahnerhaltung oder der Prothetik. Und somit muss man Zusammenhänge, also die weit auch außerhalb der Mundhöhle liegen, detektieren können und nach einer perfekten Therapie suchen. Ich glaube, das fasziniert die Studenten. Mich auch.
Wann war dein Punkt im Studium, wo du dann gemerkt hast, du möchtest das machen?
Ja, also das war in meinem klinischen Abschnitt relativ früh sogar. Ich habe da die Möglichkeit gehabt, in Praxen zu hospitieren, beziehungsweise ich habe mir das mal angeschaut. Ich hatte natürlich selber Kieferorthopädie früher und mich hat das schon immer interessiert zumindest. Und dann mit der Hospitation und mit dem direkten Blick dann auf die Kieferorthopädie hat es mich dann auch fasziniert.
Ist es vor allem dieses Fachübergreifende, was du auch jetzt gerade noch so daran liebst? Du hast ja auch auf Instagram oft so Posts wie I love my job. Man merkt schon, dass du das sehr, sehr gerne eben machst.
Es ist tatsächlich der Blick über alle Möglichkeiten, die dieses Fach bietet. Nämlich, dass man immer sucht nach Fragestellungen, die man jetzt nicht unbedingt im Mund beantworten kann. Also das ist vor allem ja also interdisziplinär zu suchen, aber auch nach einem gewissen Problem, das man beantworten muss oder eine Fragestellung, die man beantworten muss. Und das ist das, was, glaube ich, bei der Zahnbehandlung oder bei der Kons oder bei der Prothetik, da sitzt man ja den Patienten meistens, lernt man den gerade kennenlernen und sieht dann sofort das Problem. Das gibt zum Beispiel Karies oder irgendwie Zahnverlust oder sowas. Und bei der Kieferorthopädie muss man eben anders ein bisschen an die Ursachenforschung rangehen. Man nähert sich dem Problem am Schreibtisch meistens. Und das ist ja das, was oftmals bei der Kieferorthopädie so ein bisschen verkannt wird, dass man viel am Schreibtisch arbeitet, dass man sich viele Gedanken machen muss um den Fall, wie man das löst. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, so einen Fall zu lösen.
Wenn du es jetzt prozentual mal ungefähr so beschreiben müsstest, wie viel Zeit deiner Weiterbildungszeit hast du eher am Schreibtisch verbracht in der Planung und wie viel am Patienten?
Also ich persönlich habe ja besonders viel behandelt. Insofern ist es abhängig davon, wer jetzt mit dir spricht. Jetzt in meinem persönlichen Fall ist es sicher so 30%, 70%, wobei 70% Behandlung ist und 30% Schreibtischarbeit. Man muss aber auch wissen, dass vor allem die Kieferorthopäden jetzt den Ruf haben, zumindest in meinem Kollegen- und Freundeskreis, dass die auch sehr viel abends arbeiten oder in der Früh sehr früh in die Praxis kommen und dort die Fallplanungen machen. Deswegen ist der Arbeitszeit nicht von 8 bis 16 Uhr, sondern tatsächlich viel früher oder viel später noch, wo man sich kollegial austauscht, wo man oft telefoniert noch und irgendwelche Fälle diskutiert. Das gehört in unserem Fach definitiv dazu.
Warst du vorwiegend an Kindern, jugendlichen Patienten oder an erwachsenen Patienten eigentlich?
Ja, also das ist bei uns tatsächlich gemischt. Wir haben schon einen guten prozentualen Anteil an Kindern. Der liegt so bei 60% vielleicht. Aber der Rest sind Erwachsenenbehandlungen, die gar nicht so sehr auf die Ästhetik gehen, sondern eigentlich medizinische Gründe viel mehr im Vordergrund stehen. Dabei ist eben wieder diese interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Mund-Gesicht-Chirurgie zu nennen, wo Dysknathie-OPs geplant, vorbereitet werden müssen. Und sowas ist ein großer Anteil in meinem Job.
Ja, jetzt gehen wir mal Richtung ein bisschen so Nomenklatur für kieferorthopädische Tätigkeiten. Ja. Weil ich da immer wieder feststelle, dass es da so viele irgendwie gibt. Da wollte ich dich mal fragen, was denn eigentlich so der Unterschied ist zwischen dem klassischen Kieferorthopäden, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, Zahnarzt für Kieferorthopädie. Also man liest ja so viel.
Also eigentlich ist es ja ganz einfach. Man kann das unter drei so Aspekte aufteilen. Der erste ist tatsächlich der Kieferorthopäde. Und diese Bezeichnung ist eigentlich nur für Fachzahnärzte für Kieferorthopädie zulässig. Das bedeutet, eigentlich dürfen sich Kieferorthopäde dürfen sich tatsächlich auch bloß Fachzahnärzte nennen. Dann gibt es noch den Master für Kieferorthopädie oder Master of Science. Die dürfen sich Kieferorthopädie auf die Fahne schreiben. Ne? Also du merkst selber, da ist quasi so eine kleine Finesse drin, wo der Unterschied ist. Und bei Master of Science ist es ja so, dass es ein akademischer Grad ist, nach einem postgradualen Studium oder in einem postgradualen Studium zu erwerben. Und dabei geht es so ungefähr um 40 oder 50 Präsenztage, die das in Anspruch nimmt. Und dadurch, dass es ein Studium ist, sind es auch Studenten. Und die dürfen aber in ihrer eigenen Praxis arbeiten und anders als jetzt bei mir zum Beispiel in der Weiterbildung, nicht unter Aufsicht und Anleitung eines erfahrenen Kollegen. Ne? Das ist ja die Voraussetzung beim Fachzahnarzt für Kieferorthopädie oder bei der Weiterbildung für Kieferorthopädie. Da ist es tatsächlich eine jahrelange Weiterbildung und die führt da oder schließt da in einen kieferorthopädischen Spezialisten.
Und dann gibt es ja auch noch gleich den Zahnarzt mit Tätigkeitsschwerpunkt Kieferorthopädie, der ja in Anführungsstrichen nur irgendwie ein Curriculum oder so gemacht hat, kann das sein?
Eigentlich sind es bloß Kurse letztlich. Ne? Und man muss da gar kein Curriculum machen, sondern den Tätigkeitsschwerpunkt für Kieferorthopädie kann ja durch den Zahnarzt selber angekündigt werden. Und damit gibt er eigentlich bloß an die Patienten an, dass er zu einem bestimmten Ausmaß kieferorthopädisch tätig ist.
Meinst du, den Patienten ist es so bewusst oder muss man denen das auch manchmal einfach erklären? Fragen die da auch oder gehen die davon aus, wenn da, sobald da irgendwie dieser Kieferorthopäden-Begriff dasteht, dass es alles dasselbe ist?
Ja, tatsächlich ist es für den Patienten sehr schwierig zu erkennen, wer tatsächlich der Behandler ist, ob das jetzt der Fachzahnarzt ist oder der Master oder der Kollege mit Tätigkeitsschwerpunkt. Ich glaube, dass das für die Patienten sehr schwierig ist.
Meinst du, dass es Qualitätsunterschiede da dann auch gibt? Das ist ein bisschen riskant, sage ich mal, das so einzuschätzen, aber mal so ganz objektiv?
Also ganz objektiv gibt es selbstverständlich Qualitätsunterschiede. Das liegt ja leider an meiner Ausbildung. Ich habe dir gerade vorhin erzählt, wie viele Wochen und Tage ich an Curriculumsveranstaltungen bin, nämlich also ein bis zweimal im Monat, jedes Wochenende. Zusätzlich bin ich auch in meiner Weiterbildung bloß an eine weiterbildungstätige Praxis gebunden, gebunden.
Genau. Okay.
Und diese weiterbildungsberechtigte Stelle darf auch bloß mich als Einzelnen betreuen. An der Uni ist es ein bisschen anders, da gibt es ja mehrere Assistenzärzte, aber wenn du jetzt in die Praxis schauen würdest, da gibt es tatsächlich bloß für einen Ausbilder, nämlich für eine weiterbildungsberechtigte Praxis, auch nur einen Weiterbildungsassistenten. Und dieser Weiterbildungsassistent saugt natürlich die ganze Erfahrung, das ganze Können von seinem Lehrer auf, beim Master of Science oder bei den Kollegen mit Tätigkeitsschwerpunkt. Das ist ja ein bisschen anders, die können ja auch zahnärztlich tätig sein.
Genau, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass du dieses Curriculum gemacht hast, was ja auch ein klassisch bayerisches oder ein Teil der klassisch bayerischen Weiterbildung ist, soweit ich weiß. Deswegen wollte ich mich jetzt mal so ein bisschen drüber unterhalten, über diese bundesweit unterschiedliche Weiterbildungsordnung, die ja, soweit ich das weiß, von der jeweiligen Landeszahnärztekammer festgelegt wurde. Hast du eine Ahnung, warum das eben so unterschiedlich organisiert ist? Macht das nicht irgendwie alles ganz schön kompliziert?
Ja, tatsächlich macht das alles kompliziert. Das liegt daran, dass sowohl Ausbildung als auch Studium immer Ländersache sind und dabei die Umsetzung immer unterschiedlich interpretiert werden kann. Und das fängt schon mit kleinen Details und Aspekten an. Und zwar setzt jede Universität ihre Schwerpunkte ein bisschen anders und vermittelt auch Wissen anders. Und das macht vieles ein bisschen komplizierter, aber das ist halt der Weg, wie das föderalistische System funktioniert. Und im bayerischen Curriculum, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ist es so, dass die Inhalte sich an den Vorgaben des europäischen Erasmus-Programms orientieren und entsprechend werden die im bayerischen Weg, da gibt es ja ganz tolle Artikel darüber, im bayerischen Weg umgesetzt.
Der bayerische, beziehungsweise ich habe gelesen auf der Homepage von der DGKFO, dass die Ausbildung generell eben 3 Jahre dauert und es am Ende eben diese Prüfung gibt. Mhm. Und in vielen Bundesländern gibt es ja dieses verpflichtende Klinikjahr und in Bayern ja nicht. Wieso? Oder macht das Sinn?
Ja, also in Bayern ist es ja so, dass die jetzt mal unabhängig von mir, weil ich bin ja sowieso an der Klinik, also die Kollegen, die in der weiterbildungsberechtigten Praxis sind, müssen ja an den bayerischen Universitäten auch eine gewisse Art von Lehre erfahren, nämlich ein bis zweimal im Monat. In Wochenenden, ähnlich wie man das als Student kennt, sitzt man da im Hörsaal und lauscht den Vorträgen von ganz verschiedenen Dozenten und auch vielen Hochschullehrern, die da eben ihr Wissen weitergeben. Und insofern hat man sich vor 18 Jahren, als die Frau Professor Rutzki sich als emeritierte Professorin in München mitgegründet hat, weil sie hat sich ja nicht alleine überlegt, sondern sie hat es mitgegründet, hat man dieses Nadelöhr, dass man quasi über die Universität da ein Klinikjahr braucht, in Bayern weggelassen. liegt aber an der Qualität der Ausbildung, die man quasi über diese Fahrten in die Universitätsstandorte in Bayern sowieso mitbekommt.
Also es ist quasi nicht so, dass es jetzt hier eben fehlen würde, weil es ja durch das Curriculum eben ersetzt werden kann.
Also auf keinen Fall. Nee.
Okay. Und diese Weiterbildung, diese dreijährige, die beginnt ja mit dem allgemeinzahnärztlichen Jahr, soweit ich weiß, was ja dann im Grunde dieses vierte Jahr darstellt, oder? Also dieses allgemeinzahnärztliche Jahr ist eben verpflichtend, um dann eine dreijährige Weiterbildung an einer Klinik oder in der Praxis machen zu können. So habe ich es verstanden.
Das ist korrekt, ja.
Okay. Wo hast du denn das allgemeinzahnärztliche Jahr absolviert?
Oh, das war in einer tollen Praxis bei der Frau Dr. Rausche in Wildenberg. Man muss sich das so vorstellen, dass das ein kleines Dorf war in der Holledau, also ein bisschen außerhalb von Regensburg, 20 Minuten. Dabei hat man natürlich in der Dorfpraxis, anders vielleicht als es in einer großen Stadt oder in der Stadt ist, das komplette Spektrum der Zahnmedizin. Und ehrlich gesagt, also wenn du jetzt meinen persönlichen Eindruck haben willst, das ist ganz besonders wichtig, auch für die Fachärzte, die angehenden für Kieferorthopädie. Deswegen hat man das ja so gemacht, dass auch man als Facharzt für Kieferorthopädie das ganze Spektrum der Zahnmedizin trotzdem mal gemacht hat und abdecken muss. Ne? Weil also sowas wie ein Bohrer halten und wie man mit Patienten umgeht und wie man eben auch ja interdisziplinär und auch aus allen Disziplinen heraus an Patienten herangeht, ist super wichtig für uns.
Mhm. Und hast du da von Anfang an dann gesagt, so hey, ich will eigentlich nach einem Jahr wieder weg, weil ich dann in die Kieferorthopädie will, oder hast du das erstmal nicht gesagt?
Ja, ich habe es nicht gesagt. Also okay. Der Wunsch war ja da, ne? Also der Wunsch, der entstand ja schon in meinem Studium. Andererseits meine Chefin, also ganz tolle Frau auch, die hat sich dann so nach einem halben Jahr, als ich dann quasi die Möglichkeit hatte, beim Professor Prof meine Ausbildung zu machen, hat sich unfassbar gefreut für mich. Das ist eben, ich glaube, das, was unseren Berufsstand so ausmacht, dass man sich für die Kollegen und deren Möglichkeiten der Fortbildung und Weiterbildung freuen kann. Und hat natürlich sofort gesagt, ja, Herr Goldmann, also das müssen Sie machen und ganz was Tolles. Aber man kommuniziert es natürlich nicht, wenn man nicht vorher schon die vertragliche Absicherung hat.
Nach dem allgemeinzahnärztlichen Jahr, dann müssen ja, soweit ich das verstanden habe, mindestens 2 Jahre an ein und derselben Ausbildungsstätte absolviert werden. Ist es jetzt egal, ob man da in die Praxis oder an die Klinik geht?
Also es ist grundsätzlich egal. Es ist tatsächlich egal, man darf das in der Klinik oder in der Praxis machen. An beide Teilnehmer, also wenn Adepten oder Weiterbildungsassistenten das sowohl in der Klinik als auch in der Praxis machen wollen, müssen sie ja am Curriculum teilnehmen. Insofern ist es egal, wo sie es machen.
Und stimmt das mit diesen mindestens 2 Jahren? Oder weil du warst jetzt 3 Jahre an der Klinik, ist das irgendwie kürzer, wenn man in der Weiterbildungspraxis ist? Oder sind es
immer... Also die Teilnahme am Curriculum sind immer 3 Jahre. Und dabei ist es egal, ob man an der Klinik oder in der Praxis ist. Also diese 2 Jahre, dass man mindestens an einer Stelle ist, das stimmt schon. Aber dabei ist es wurscht, ob man diese 2 Jahre an der Klinik ist oder an der Praxis. Also man kann quasi auch innerhalb seiner Weiterbildungszeit die Stelle wechseln, muss dann aber quasi 2 Jahre am Stück an einer Praxis, in einer Praxis oder an einer Klinikstelle gewesen sein.
Ah, okay. Also man könnte auch eben in der Praxis anfangen und dann an die Klinik wechseln.
Ja, das ist möglich.
Theoretisch. Ah, okay. Und jetzt mal noch zum Thema Curriculum. Was hat es jetzt damit nochmal genau auf sich? Du hast ja schon gemeint, da hat man sehr viele Fallplanungen mehrmals im Monat gehabt. Kannst du da mal noch genauer beschreiben, wie das so war?
Ja, also da gibt es ja den Lehrkatalog, quasi welche Themen im Curriculum behandelt werden müssen. Es ist eigentlich so, dass es da ganz bei den Basics anfängt, ne? Wie man quasi Fälle für Patienten aufbereitet und dann eben sehr ins Detail geht, was zum Beispiel beim FRS bei der Durchzeichnung beachtet werden muss, wie es bei der Modellanalyse, wie die genau funktioniert, wie man zurückrechnet, warum man zurückrechnet, wie das damals war, viel Historisches, aus welchen Ursprüngen die Kieferorthopädie entstanden ist, wie andere Länder Kieferorthopädie betreiben. Man bekommt da tatsächlich auch bis hin zu allen juristischen Finessen der Kieferorthopädie den kompletten Lehrinhalt geliefert. Und leider muss man den ja auch im Fachgespräch dafür geben können. Und das ist dann, also es ist kein Problem, aber es ist sehr viel Stoff.
Ich hatte da einmal einen ganz coolen Fall, da hatte ich OP-Woche und da war eine bimaxilläre Umstellungsosteotomie geplant und dann bin ich da in den OP-Saal rein und da war alles schon mit Kameras ausgekleidet und ich dachte mir schon, oh, was ist denn da los? Ah, ja. Und dann kam eben raus, dass da eine Live-OP zu euch in den Curriculum-Hörsaal übertragen wurde. Das war total cool.
Ja, also genau, also das ist tatsächlich, das ist eine der besten Curriculums gewesen, die quasi in diesen dreijährigen Ausbildungen war. Das ist die Regensburger Blockwoche. Es gibt an jeder Universität eine Blockwoche, aber die Regensburger Blockwoche ist eben interdisziplinär angelegt mit dem Professor Reichert und seinem Team. Und das ist tatsächlich ein großes Highlight. Man bekommt da, also musste das ja auf meiner Seite vorstellen, dass wir in einem Hörsaal saßen und der Professor Reichert war quasi unser Dozent. Und die Frau Dr. Weiß hat ja da operiert in dem Fall. Und da wurde ja immer wieder so ein bisschen unterbrochen. Und dann hat der Professor Reichert bei uns eben ganz viel Hintergründe erzählt dazu. Das ist super interessant gewesen. Also ganz tolle Veranstaltung. Die müsste man eigentlich auch als Student hören.
Total. Und deswegen hat es mich total gefreut, dass ich da ausgerechnet irgendwie an dem Tag da drin war.
Ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass du das gemacht hast. Super.
Ja, woher auch. Aber irgendwie habe ich mich total gefreut. Aber warum hast du dich eigentlich entschieden, deine Weiterbildung an der Klinik eben zu machen und nicht in der Weiterbildungspraxis? Hatte das irgendwelche Gründe?
Ja, also das war so ein bisschen mein Chef, ne? Also mein Chef ist ja der Professor Prof. Und der hat mir die Möglichkeit gegeben, eben an meiner Alma Mater die Weiterbildung auch noch in meiner Heimatstadt zu machen. Und mein Chef ist also nicht nur eben ein besonders toller Chef, sondern auch ein besonders toller Mensch. Und weil er eben das ganze kieferorthopädische Können und auch das Wissenschaftliche abdecken kann, habe ich die Möglichkeit gehabt, bei ihm habe ich die große Chance gesehen, bei ihm die Weiterbildung zu machen. Und wenn ich so auf die Kollegen blicke, dann ist schon allein diese Möglichkeit, daheim oder in seiner Heimatstadt die Weiterbildung zu machen, sehr rar, weil viele Kollegen halt einen großen oder einen weiten Weg zur Weiterbildungsstätte auf sich nehmen. Ne? Also die ziehen dann in andere Länder, aber als eben weit weg von zu Hause. Und das ist das besondere Glück bei mir, die Ausbildung eben oder die bestmögliche Ausbildung auch noch in meiner Heimatstadt bekommen zu haben.
Wie hast denn du das geschafft? Hast du da schon eine gute Connection aufgebaut im Studium? ich kenne schon viele, die das, glaube ich, auch gern machen würden, aber schon damit rechnen, dass sie ab nächsten Jahr irgendwo in Kiel oder so sitzen. Zur KFO-Weiterbildung.
Also das musste mein Chef fragen. Nee, also Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich, viele kennen mich ja noch als Student und da war ich auch in meinen 5 klinischen Semestern als Vorsitzender der Fachschaft für alle studentische Anliegen tätig und habe da sehr eng mit Herrn Professor Prof zusammengearbeitet. Er ist ja der Studiendekan der Zahnmedizin in Regensburg und ehrlich gesagt ist der studentenfreundlichste Dekan der Welt. Und ihm sind faire Testate und eben der Umgang mit den Studenten auf Augenhöhe ist super wichtig. Und ich glaube, das hat er auch bei mir gemerkt, weil das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Also ich glaube, der Herr Professor Prof braucht ein sehr studentenfreundliches Team mit fairen Testaten, Umgang auf Augenhöhe und danach sucht er seine Mitarbeiter aus. Und eben weil er das bei mir ehrlicherweise festgestellt hat, glaube ich, hatte ich eine Chance. Mhm. Und ich habe ihn auch ganz viel genervt.
Okay, ist ja eine ehrliche Antwort, aber irgendwie muss es sich ja vielleicht auch mal auszahlen, dass man sich jahrelang für Studenten eingesetzt hat.
Ja.
Was empfiehlst du denn Studierenden, die in die KFO wollen? Hast du da irgendwelche Tipps, um zu sagen, so kommt ihr an einen der begehrten Weiterbildungsplätze?
Also jetzt erstmal vielleicht die erste Teil der Frage, da geht es ja darum, ob man sich überhaupt als für Kieferorthopädie entscheiden möchte, will.
Ach so, ja, auch macht. Gerne.
Da ist mein Tipp ganz klar, hospitieren. Man sollte sich klar werden, was Kieferorthopädie heißt. Und man als Student studiert man an der Universität, aber wenn man einen Kollegen fragt, der eine kieferorthopädische Praxis hat, da darf man ganz sicher hospitieren, habe ich ja auch gemacht. Und ich finde es auch wichtig, dass man diese Entscheidung, KFO zu machen, vielleicht auch auf sein zahnärztliches Jahr verschiebt, um mal zu sehen, wie die Zahnärzte oder wie, weil ehrlicherweise, man bekommt sie ja auch nicht mit in der zahnärztlichen Ausbildung, wenn man nicht wirklich eine Praxis daheim hat, dann weiß man ja auch nicht, wie die zahnärztliche Praxis funktioniert. Insofern ist es auch wichtig, sich da mal ein bisschen zahnärztlich tätig zu sein und sich dann zu entscheiden. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man immer neugierig bleibt. Also das ist ja auch in unserem Job wichtig, dass man immer so ein bisschen über den Horizont hinausblickt. Und wenn man das macht und wenn man das beherzigt, dann glaube ich, findet man so sein persönliches Glück. Und das sage ich ja auch ganz oft meinen Studenten, so ein bisschen Spezialisierung oder was heißt ein bisschen, die Spezialisierung ist, glaube ich, die große Erfüllung in unserem Fach. Dass man sich, auch wenn man allgemein zahnärztlich tätig ist, dass man sich irgendwas sucht, wo man sich besonders reinfuchst, wo man sich auseinandersetzen kann damit dann ist man glücklich. Ja, und wie man die kieferorthopädische Stelle bekommt, das ist tatsächlich, also ich kann es bloß sagen, wie viele andere Kollegen das gemacht haben. Es hat natürlich was mit ganz viel Bewerbungsschreiben zu tun, ein bisschen darauf sich zu richten, welche Weiterbildungsassistentin in welcher Praxis als nächstes aufhört und sich dann speziell auf diese Praxen oder auf diese Stellen zu bewerben. Aber es ist ja eigentlich auch Quatsch, jede Stelle anzunehmen, ne? Also das ist ja sowieso so, dass man im Studium ganz viel gesehen hat und auch durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Und ich finde, dann spätestens mit der Approbation muss es aufhören, ne? Also man braucht quasi die Möglichkeit, sich da vollumfänglich zu entfalten zu können und auch sein persönliches Glück zu finden. Und deswegen sollte man auch nicht als Zahnarzt jede Stelle annehmen. Ne? Man muss sich das ganz genau anschauen. Und da ist die Hospitation tatsächlich die einzige Möglichkeit, da ein bisschen Einblick zu bekommen. Und dann hat einen natürlich auch der zukünftige Chef so ein bisschen am Schirm, als wenn man nur eine Akte, nur ein Bewerbungsschreiben ist, ohne persönlich irgendwie da gewesen zu sein.
Ja, ich klopfe ja auch immer so ein paar Klischees ab. Und eins ist sicher auch, ich gehe in die KFO, weil ich Geld verdienen will und nicht so viel selbst machen möchte. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass diese Klischees, oder man muss schauen, wo diese Klischees entstehen. Und diese Klischees entstehen meistens ja im Studium. Und da sieht man, dass die Zahnärzte oder die Kieferorthopäden oder die angehenden Kieferorthopäden recht viel delegieren. Das liegt daran, quasi ganz viele Patienten hintereinander betreuen zu können, weil der Patient, abgesehen jetzt mal von Anfangsunterlagen oder wenn die Zahnspange ein- oder ausgesetzt wird, sind ja eigentlich bloß Blütenwechsel mit ganz vielen Finessen. Also dieses ganze Spektrum muss aber der Kieferorthopäde vorher schon am Schirm haben. Und weil wir nicht alle schlau geboren werden, müssen wir das ja uns irgendwie erarbeiten. Und diese Arbeit findet, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Schreibtisch statt. Das heißt, man plant einen Patienten perfekt durch. Und wenn ich diese Planung abgeschlossen habe, dann gehe ich zum Patienten und weiß schon im Vorfeld, bis auf, mal abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, die ich quasi vorher gar nicht wissen konnte, also die irgendwie neu sind für mich, aber weiß eigentlich schon ganz genau, was ich mache. Nämlich bei jedem einzelnen Termin. Und das darauf einzugehen und das zu erkennen, das ist ja auch der Trick bei der Kieferorthopädie. Und das, was dann gemacht werden muss, nämlich ein Bogenwechsel, das kann man leicht an die Helferin delegieren. Das darf man auch leicht an die Helferin delegieren. Der Kieferorthopäde oder der angehende Kieferorthopäde macht aber alle Biegungen und alle Nicht-Helferinnen-Tätigkeiten selbst. Und das hat auch was mit Bracket-Kleben zu tun und Retainer-Kleben, das sind alles ärztliche Tätigkeiten. Aber eben, weil, ja, der Blick, ich meine, der Student, der bei mir hospitiert, der kommt ja nicht immer mit mir mit und weiß nicht, was ich mache, wenn ich wieder rausgehe aus der Tür. Und da gehe ich natürlich, da gehe ich natürlich zurück am Schreibtisch. Und
da gehst du nicht in die Pause, sondern am Schreibtisch.
Genau.
Aber okay, aber das ist schon mal geklärt. Ja,
aber das haben wir natürlich auch um erzählen als Studenten. Ne? Wenn wir uns sagen, die Kieferorthopäden, die sind bloß faul.
Oder im Fachbetrieb. Ja, wenn du jetzt die Kieferorthopädie an der Klinik mal mit der in der Praxis vergleichst, kannst du da irgendwelche Unterschiede feststellen? Gut, du gehst ja jetzt dann in die Praxis, soweit ich weiß. Von daher kannst du da vielleicht noch nicht so viel sagen, aber du weißt es ja bestimmt auch aus der Erfahrung heraus. Mhm. Gibt es da irgendwelche konkreten Unterschiede?
Ja, also die Klinik stützt sich auf drei Säulen. Ne? Das ist zum einen die Patientenbehandlung, aber auch, wie mein Arbeitsvertrag an erster Stelle steht, die Arbeit mit den Studenten und Studierenden und auch die Wissenschaft. Und in der Praxis ist es die Patientenbehandlung. Und das war's dann. Also es gibt vielleicht viele Kollegen, die wissenschaftliche Artikel schreiben, aber mindestens die Studentenbehandlung fällt in der Praxis weg. Es ist so, dass man an der Klinik, wie bei uns auch in der Abteilung, ja in einem sehr großen Ärzteteam unterwegs ist und sich die Erfahrung von älteren oder von erfahreneren Behandlungen abholt und die dann auch nicht nur an jüngere Kollegen, sondern auch an die Studierenden weitergibt. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied, dass man eben lehrend tätig ist und sich, ehrlich gesagt, so unter uns, wenn ich irgendwas lernen will, dann ist der beste Trick, dass man sowas jemandem erklärt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut an der Klinik, dass man auch sein Wissen immer an viele Leute weitergibt. Mhm. Und das ist echt der Hauptunterschied.
Okay, bei dir hatte man ja schon das Gefühl, dass dir das sehr viel Spaß gemacht hat, auch die studentische Lehre. Meinst du, dass du das vermissen wirst? Und warum gehst du jetzt überhaupt in die Praxis?
Ja, also natürlich vermisse ich das, ja. Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich Studenten oder Studierenden sehr gerne mag. Ich mag den Umgang, ich vermisse es auch, wenn Semesterferien sind, dass dieser Trubel so ein bisschen an der Klinik weg ist. das merke ich schon an mir. Es ist aber auch so, dass ich quasi mich noch zusätzlich ja zu meiner zukünftigen Arbeitsstätte dazu entschieden habe, für den ZBV tätig zu sein. Und da ja auch der Referent oder der Co-Referent, neben Dr. Volker Mertens, für die Young Dentists bin. Das heißt, ich habe mir schon versucht, das so ein bisschen über eine Dozententätigkeit zu bewahren, der Umgang mit den Studierenden, dass ich, anders als meine Eltern, die ja beide Lehrer sind, das jetzt nicht für meinen Hauptberuf ausgesucht habe, sondern tatsächlich auch mit den Patientenarbeit natürlich super viel Spaß macht. Das ist das, was mich erfüllt. Daraus resultiert dann meine Entscheidung, später vor allem in der Praxis tätig sein zu wollen.
Okay, deine Eltern sind beide Lehrer, habe ich gerade gehört. Wie kamst du dann überhaupt zur Kieferorthopädie oder zur Zahnmedizin?
Ja, ich habe gesehen, was ich nicht machen will.
Okay. Nein. Wobei du ja also, jetzt auch im Grunde ein bisschen Lehrer warst. Das liegt dir ja schon.
Das stimmt. Also es liegt mir, ich glaube, ich habe dieses Talent auch von meinem super beliebten Vater, Massimo Trabling, der ja in Pension ist, geerbt, dass man quasi mit Studenten und mit Schülern halt umgeht. Andererseits ist, glaube ich, der Haupttrick, da auf Augenhöhe zu bleiben und sich nie als was Besseres zu fühlen, oder ist man ja auch nicht. Ne? Also man muss quasi immer, es sind für mich schon Kollegen. Ne? Wenn ich mit Studierenden spreche, dann sehe ich die nicht als Studierenden, sondern dann sehe ich die immer als Kollegen an. Und ich glaube, das ist so der Trick. Ja, und warum ich nicht Lehrer geworden bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich wollte nicht irgendwas was speziell Lehrendes machen, also mich nicht auf einfach konzentrieren, dann wäre halt noch Grundschullehrer geblieben. Aber also damit habe ich mich mega auseinandergesetzt. Ich wollte schon immer Zahnarzt werden.
Ja, jetzt nochmal kurz zu schöneren Themen oder letzte Frage. Was war denn dein schönstes Erlebnis, wenn du jetzt so an die letzten 3 Jahre bei uns in der Klinik denkst?
Mein schönstes Erlebnis?
Mhm.
Ja, also das sind ganz viele Kinder, die mir irgendwelche Geschenke gegeben haben, ehrlich gesagt, die ich abgeholt habe, die aus ganz viel Streit. Und eine Patientin hat ja mal über ein halbes Jahr nicht mit mir geredet, weil ich einen Milchzahn, der wirklich am letzten Phase, den habe ich mit dem Spiegel zur Seite gedrückt und der ist dann gefallen, dieser Milchzahn, also mit abresorbierten Wurzeln. Und die hat dann ein halbes Jahr nicht mit mir geredet, Lip-Kiefer-Gaumen-Patientin, ich weiß noch ganz genau. Und die wieder einzufangen und mit denen dann auf einer super Ebene kommunizieren zu können, das sind meine schönsten Erlebnisse. Man kann es gar nicht auf ein spezielles Erlebnis festmachen. Ich glaube, der Dank der Patienten, das ist das, was nicht nur mich, sondern auch oder jeden Behandler weiterbringt.
Ja, der ist ja auch manchmal, also dieser Dank ist manchmal gefühlt ins Unermessliche gestiegen. Wenn ich auf deinem Instagram-Profil schaue, einer der letzten Posts, hast du ja eine riesen Torte vor Weihnachten geschenkt bekommen. Das war ja ein totales Kunstwerk, also da war ich schon ein bisschen neidisch.
Wirklich? Die war auch sehr gut und auch diese Cake-Pops, die dabei waren, waren sehr gut. Ich habe die aber auch geteilt. Ich muss ja mit Blick auf meine Frau immer so ein bisschen auf die Kalorien achten, aber so schön. Aber ja, das wirklich, das ist ein ganz toller Moment gewesen. Da haben wir uns auch, übrigens auch wieder interkollegiale Zusammenarbeit, gell, mit der Oralchirurgie, mit der Frau Dr. Schwarz. Genau. Und ganz toll, haben wir uns da gefreut. Wir haben das war ja jetzt nicht von der Patientin, sondern von der Patientenmutter und dem Kind, die hat ganz große Kiefergelenksbeschwerden gehabt und der konnte mir wirklich gut helfen. Also, super gefreut.
Sehr cool. Ja, zeigt schon, dass du da auf jeden Fall Spuren hinterlassen hast.
Ja.
In den letzten 3 Jahren. Glückwunsch dafür. Und
Dankeschön.
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück für deine Facharztprüfung.
Ja, vielen Dank. Übrigens Gratulation zum Zahn des Monats. Das zeigt
vielen Dank.
Dass deine Arbeit nicht nur bei den Ärzten, sondern auch bei den Kommilitonen geschätzt wird. Und ich finde die auch ganz toll. Also weiter so, gell? Das ist eine ganz tolle Sache.
Freut mich ganz stark. Dankeschön. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat oder ihr selbst jemanden kennt, der sich für die kieferorthopädische Weiterbildung interessiert, dann teilt den Link zum Gespräch doch direkt mit euren Freunden. Ansonsten freue ich mich wie immer über eine Bewertung meines Podcasts in der Apple Podcasts App, die ihr euch mit allen iOS-Geräten kostenlos downloaden könnt. Und kommenden Freitag folgt dann schon die nächste Folge zum Thema Kieferorthopädie. Dann spreche ich mit Dr. Philipp Gebhardt, dem Gründer der BIS45 Praxen in Berlin. Und der hat die Kieferorthopädie auf eine unheimlich bunte und innovative Art interpretiert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und sage schon mal schöne Woche bis dahin, eure Eva.